Willkommen beim D76 Club, dem Tennis-Podcast für alle, die den weißen Sport lieben. Wenn du magst, was du hier hörst, dann schau doch mal in unserem Shop auf www.d76.club vorbei. Mit jedem Kauf unterstützt du nicht nur diesen Podcast, sondern auch unsere Mission, ehrliches Tennis-Storytelling auf den Platz zu bringen. Bis Ende Juli 2025 verlosen wir unter allen Bestellungen 3 Hotelgutscheine für jeweils eine Übernachtung in einem Hamburger Hotel. Also, zuschlagen, Gutes tun und mit ein bisschen Glück bald hanseatisch nächtigen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. You cannot be serious! Mein heutiger Gast ist Johannes Strate, der Sänger von Revolverheld, sitzt professionell im Studio, ein Riesenmikrofon, das größer als sein Gesicht ist, lacht mich an. Herzlich willkommen, lieber Johannes.
Moin Tom, schön, dass ich hier sein kann.
Johannes, man hat dich ja abgespeichert als Sänger der Band Revolverheld. Du machst natürlich auch diverse Podcasts, da kann jeder dann Spotify oder Apple oder was auch immer das Internet durchsuchen. Aber du hast A, einen Bandkollegen, den wir beide gemeinsam kennen, den ich aus Niendorfer Zeiten kenne, Chris, mein erster Gast, Christopher Hünecke, der sehr, sehr, sehr gut Tennis gespielt hat und immer noch spielt und mich und mein Team gerade am Wochenende beim Aufstiegsspiel besiegt hat. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
Habe ich nicht mitbekommen, das tut mir ja leid.
Nein, das ist alles okay. Victoria war besser. Ja. Victoria, die Herren 40. Ja. So alt ist auch dein Bandkollege Christopher, wie du weißt. Ist verdient aufgestiegen, das muss man auch mal sagen. Es war sportlich, es war fair und wir haben Spaß gehabt. Wir haben alles gegeben, aber am Ende muss man auch sagen, wenn eine andere Mannschaft besser ist, dann ist es so. Insofern, deswegen wirst du auch sehen, warum Chris so gut gelaunt war die Woche über.
Ich habe ihn gestern getroffen und er war richtig gut drauf, das stimmt. Aber ihr beiden habt wahrscheinlich nicht direkt gegeneinander gespielt, ne?
Nee, oder guck mal, meine Tochter hatte Firmung, deswegen habe ich kein Einzel gespielt. Ich durfte nur Doppel spielen. Ja, es kam alles zusammen an dem Samstag. Ich hatte auch noch 30-jähriges Abi-Treffen. Das kann ich nur jedem empfehlen, dir auch. Wenn Abi-Treffen ist, hingehen, ist lustig. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich konnte nicht spielen, das hätte aber auch nichts geändert. Insofern war das ein super Punktspiel. Blumenau Victoria, das sind die beiden Vereine, verbindet eine langjährige Freundschaft. Wir haben früher eine Tennisfußballmannschaft zusammengebildet. Und wir beide haben uns ja auch mal bei Victoria gesehen, wo du den Schläger geschwungen hast beim Racket Helden Cup, von Chris organisiert, unter anderem von Chris organisiert. Und da habe ich gesehen, der Mann hat Talent. Ja, ja. Und der Mann hätte nicht so viel singen sollen in seinem Leben.
So, oh, ich habe viel zu viel Zeit mit Musik verbracht, das ist einfach eine Sackgasse. Ich hätte mehr auf Tennis setzen sollen, ja.
Chris sagt ja ganz im Ernst, oder meine Tochter würde sagen auf Ernst, warum auch immer, du hast ernsthaft wirklich Talent und du nimmst auch Tennistraining, ist das richtig? Also welche Verbindung hast du zum Tennis?
Ich habe als Kind gespielt, aber ich habe nicht so richtig früh angefangen. Ich komme aus einem kleinen Dorf, Worpswede. Und da habe ich beim TC Worpswede gespielt, aber habe angefangen, ich schätze mal so, als ich 12, 13 war und dann mit 16, 17 eigentlich auch wieder aufgehört. Wir hatten eine Punktspielsaison und das war irgendwie so ein bisschen doof. Da haben wir keine A-Jugend zusammengekriegt und da musste die B-Jugendmannschaft in der A-Jugend antreten. Und dann habe ich in der ganzen Saison nur einen Satz gewonnen und danach war ich so ein bisschen bedient. Da ging es dann immer nur gegen die 18-Jährigen und die haben uns natürlich auseinandergenommen. Ja, dann bin ich auch weggezogen und irgendwann vor 10 Jahren, weil ich immer mal wieder auf Tour so mit Chris ein paar Bälle gehauen hatte, aber es war natürlich wahnsinnig ungleich. Er war ja wirklich früher, ja, kurzfristig fast Profi. Und dann habe ich irgendwann mal wieder angefangen, Training zu nehmen. Bei wahrscheinlich auch einem gemeinsamen Bekannten, bei René Niklisch bin ich.
Im Jahrgang,
jawohl. So. Und der ist ja eigentlich auch eine ziemliche Legende, früher so ja. ATP-Weltmeister 92, also der kennt noch, der sagt immer, hier, keine Ahnung, Angriffsball wie der junge Roberto Caratero und so. Also der schmeißt noch mit Namen um sich, die ich teilweise googeln muss, aber ja, der hat ja auch echt ewig gespielt, spielt jetzt auch wieder in der Mannschaft Und eine Zeit lang haben Chris und ich auch durchaus echt eine Tennistasche im Tourbus gehabt und sind dann so den lokalen Vereinen irgendwo in Dienstlaken oder Castrop-Rauxel gegangen und gesagt, Tag, moin, können wir mal irgendwie auf einen Samstagmorgen um 10 Platz haben. Das war ganz nett, aber ja, mittlerweile habe ich echt einmal die Woche Training und freue mich, macht viel Spaß.
Artig. Und deshalb bist du auch mein Gast, weil ich habe dir auch viele schöne Momente zu verdanken. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, weil wir uns ja in Paris auch kurz gesehen haben.
Gott, ja.
Und ich dort mit meinem Sohn im Regen Tischtennis spielte in einem Fußballstadion. Eine absurde Szene. Und es regnete wirklich Hunde und Katzen. Und im Hintergrund spielte eine meiner Lieblingsbands Revolverheld. Auf der Bühne, im Publikum tausende Deutsche. Es war jetzt sicherlich von der Stimmung her nicht das Konzert, wo ihr sagt, das war jetzt das Ultimo. Aber erinnerst du dich an dieses für mich unfassbare Erlebnis? Ich habe das heute Morgen meinem Sohn auch nochmal gesagt. Erinnerst du dich? Weil mein Sohn immer nicht aufhören wollte, im Regen auf dieser glitschigen Scheißplatte zu spielen. Und ich war patschnass und hörte dann...
Ja, mitten in Paris. Das war schon verrückt. Nein, erinnere ich mich natürlich. Wir hatten letztes Jahr das große Glück, mit Einfach machen den ARD-Olympiasong zu haben, der dann irgendwie in jeder Übertragung 17.000 Mal lief. Und dann haben sie uns eben auch nach Paris eingeladen und wir haben dann mitten in Paris in diesem Stadion, wo das Deutsche Haus und eben auch dieses Deutsche Zentrum da integriert war, haben wir ein Konzert gespielt. Und da waren ja tausende deutsche Fans. Und das war super, war eine tolle Stimmung und natürlich sehr besonders für uns als deutschsprachige Band mal im Ausland zu spielen. Das war schon legendär. Erinnere ich mich natürlich, wir sind dann auch nachts noch ganz gut um die Häuser gezogen, hatten da eine durchaus wilde Truppe von Felix Neureuther, Moritz Fürste war dabei, Pommes, also Pascal Hens und Jan Frodeno war noch dabei, der allerdings im Gegensatz zu den anderen pensionierten Trotteln wirklich fit ist. Meine Fresse nochmal. Also es war lustig in diesem deutschen Haus. Da war nachts dann auch, der Ruderer hatte gerade Gold gewonnen und die hatten in diesem deutschen Haus einen kleinen Club etabliert. Und da hat der dann gefeiert und die letzten Bilder, die ich erinnere, ist, wie der Typ mit zwei Flaschen Champagner in der Hand über das Publikum Stage divet und immer gegen die Decke haut und irgendein DJ sagt, nicht die Decke, nicht die Decke. Und am nächsten Tag wurde dieser Club, was ja so ein Konferenzraum da war, für immer geschlossen.
Nicht schlecht, nicht schlecht. Legendär, aber daran merkt man, ihr als Band, das weiß ich von Chris natürlich auch, ihr habt eine hohe Affinität zum Sport im Allgemeinen. Ihr treibt selber Sport. Wenn ich das richtig erinnere, ich weiß nicht, ob Jakob oder Nils, bei den anderen Bandkollegen, aber irgendeiner hat mir erzählt, die haben auch in Niendorf mal Tennis gespielt. Einer von beiden.
Ja, Nils auf jeden Fall.
Nils, so rum. Und nun musst du mal die Rangliste festlegen. Wer ist denn jetzt so 1, 2, 3, 4 eigentlich tennismäßig?
Also Chris ist natürlich die 1 mit großem Abstand. Chris wäre wahrscheinlich die 1 bis 4. Ich bin dann schon, würde ich sagen, relativ klar die 2. Dann ist Nils die 3 und ich glaube Jakob ist die 10. Ich glaube, er spielt gar kein Tennis. Ich habe ihn noch nie wirklich mit dem Tennisschläger in der Hand gesehen. Das wäre sicher lustig. Aber beim Fußball sieht es dann anders aus. Da ist Jakob der viel rennt und wir anderen ächzen ihm hinterher.
Ja, er wirkt sehr athletisch auf jeden Fall. Ich habe... Also ganz viele Überraschungen für dich hier heute parat. Natürlich machen wir später das Tennisabitur. Ich weiß nicht, ob du der Meinung bist, so wie ich, jede Podcast-Folge braucht auch ein Stück weit einen Cliffhanger. Unser Cliffhanger ist Johannes Strate meets Alcaraz, damit die Leute jetzt auch dranbleiben. Das ist ein ganz großer Cliffhanger, da würde ich jetzt nicht mehr ausschalten. Aber bevor ich das vergesse, mir kommt eine große Ehre zuteil, Johannes. Ich darf dich grüßen von Ben Bernschneider.
Das ist gut. Das ist ein alter Freund von mir. Den mag ich sehr. Der hat mich und auch die Band schon ein paar Mal fotografiert früher. Wir sehen uns häufig, sind gute Freunde. Und der ist ja seit ein paar Jahren, finde ich, der beste Stilberater, die beste Stilikone, die wir in diesem Land haben.
Der liebe Gott hat ihn entsendet.
Absolut. Er ist der coolste Influencer, den ich kenne. So einfach ist das.
Wir beide kleiden uns nicht so, wenn ich das so sagen darf, wenn ich das so richtig deute. Aber ich kann mich nicht satt sehen an diesen Videos. Ich lache mich Schrott, also einen unfassbaren Humor.
Ja, super.
Und ich gestehe, also ich bin nur Fan, Punkt. Ich habe ihn angeschrieben und gedacht, weil er eben auch Ralph Lauren und
Ja.
Lacoste-Hemden hier und da, dass ich gedacht habe, ja, er müsste eigentlich eine gewisse Affinität zur Mode haben, weil Tennis kommt ja jetzt gerade wieder ein bisschen auf, Vintage-mäßig, und hier und da laufen die Leute in New York mit Tennisklamotten rum auf verrückten Partys, und es gibt coole Magazine, die dann über diese Tennismode berichten. Und er hat ganz ehrlich, frank und frei geantwortet, so, ey, Digga, du musst mal zum Arzt. Gar nicht, null habe ich hier mit Sport oder irgendwas am Hut. Alles cool an der Stelle. Aber ich kann nur hoffen, dass er irgendwann herausfindet, dass Ralph Lauren großer Sponsor in Wimbledon ist, dass die ganzen Offiziellen so rumlaufen wie er im Prinzip, dort auf dem Schiedsrichterstuhl. Da könntest du Ben Bernschneider setzen.
Das würde er wahrscheinlich auch noch hinkriegen. Aber ja, wahrscheinlich, vielleicht lädt ihn Wimbledon ja irgendwann mal ein und dann ist er auch hooked.
Ja, ganz groß. So, und jetzt wollen wir noch mal ganz kurz über Tennis im Allgemeinen sprechen. Wann hat das bei dir dann angefangen, dass du Tennis geschaut hast im TV? Und wann hast du guckst du heute noch Tennis? Also
Ja,
wenn
klar.
da
Ja, ja,
Sinner gegen
ja.
Alcaraz im
Na,
Finale stehen,
natürlich.
sitzt du vorm Fernseher?
Ja, ich lebe ja nicht hinterm Mond. Nee, ich habe in 80ern natürlich mit Becker angefangen. Das war natürlich die Sensation. Und damals war Tennis ja auch auf einem All-Time-High in Deutschland, würde ich sagen. Hab dann eben alles verfolgt, soweit wie es ging. Becker und Stich, klar, Steffi Graf, die drei waren es dann natürlich für mich. Und es war ja auch einfach super für einen kleinen Jungen, der guckt sich das an. Und meistens haben unsere Mädels und Jungs dann auch gewonnen. Ne? Also ich meine, Graf und Becker haben ständig die Turniere gewonnen. Es war irgendwie Wahnsinn. Und meine Generation war dann eben so Goran Ivanisevic, Pete Sampras, Ivan Lendl. Das waren so die Großen, die gegeneinander gespielt haben. Jim Courier. Das fand ich schon großartig. Und als dann Andre Agassi kam und einfach so den Stil verändert hat, da wollte ich auch sofort auf dem Tennisplatz irgendwie andere Sachen haben. Und Nike war ja, würde ich sagen, vor Agassi und Jordan in Deutschland gar nicht so riesig. Und auf einmal kam das so rüber und ich dachte so, okay, krass, so kann man sich auch in diesem weißen Sport anziehen. Wahnsinn. Hat mich natürlich irgendwie total geprägt. Waren einfach ja auch alles krasse, krasse Stilikonen. Ja, und so ging das dann immer weiter in den 90ern, Nullerjahren, dass ich viel
Hast du einen
geschaut habe.
Lieblingsspieler gehabt von den Namen, die du aufgezählt hast, wo du gesagt hast, das war mein
Pistol
absoluter
Pete, würde
Favorit?
ich sagen. Also,
Pistol Pete.
ja, Pistol Pete Sampras war einfach irgendwie so ein cooler Typ. Also so Gentleman, hat sich ja wenig aufgeregt, war immer super fair. Und hatte natürlich einfach krassen Aufschlag und war einfach irgendwie ein cooler Typ so. Den fand ich irgendwie cool. Ja. Und dann ging das irgendwann so weiter. Dann kamen natürlich die nächsten Generationen, dann ja wahrscheinlich schon mit Djokovic, Nadal und Federer. Und da bin ich immer Tennisfan geblieben und gehe auch durchaus regelmäßig zu Turnieren, wenn ich die Chance habe.
Im Jahr 2025, wenn du dir das Turnier anschaust, also ich sag mal jetzt, wenn ich Alcaraz Sinner sehe, bin ich für Alcaraz. Hast du da einen Favoriten oder sagst du mir doch Banane, ich will einfach nur schöne Ballwechsel sehen?
Also ich bin nicht so Fan von einem, dass ich sage, lass mal bitte in drei Sätzen das Ding klar nach Hause fahren. Gerade zwischen den Zweien sind natürlich die Duelle einfach so spannend, dass man sich irgendwie immer fünf Sätze wünscht. Ich bin auch eher für Alcaraz, finde ihn einfach als Typen irgendwie spannender, bisschen cooler. Mein Sohn ist totaler Alcaraz-Fan. Was ich auch verstehe, für so einen 12-Jährigen ist der Alcaraz irgendwie mit seinem Style und seiner Art und Weise schon einfach ein total cooles Role Model. Deswegen sitzen wir hier immer, gucken die Spiele, wenn es denn zeitlich irgendwie geht, und sind dann für Alcaraz und nicht mein ständig eine andere Frisur und bunt angezogen und so. Das ist dann schon auch vielleicht noch nicht ganz, aber ein bisschen der Agassi der Neuzeit.
Ja, und die positive Ausstrahlung, ne?
Ja, klar.
Also
Also
Wahnsinn,
ich meine, beim
wie der
Fußball ist
lacht.
es Lamine Yamal und da ist es irgendwie Alcaraz. Das sind so die großen Helden meines Sohnes und das kann ich voll verstehen.
Nachvollziehbar. Alcaraz ist das Stichwort. Und jetzt kommt's. Du warst ja auch Live-Zuschauer, mindestens am Roten Baum, natürlich in Hamburg, aber auch anscheinend bei anderen Turnieren in
Ja.
Europa, in der Welt. Wo warst du und wo hast du den getroffen?
Ich habe Alcaraz verrückterweise in Hamburg getroffen. Der
Ach komm.
hat am Roten Baum gespielt vor, lass mich lügen, 4, 5 Jahren oder sowas. Da war er ganz, ganz klein und war in der Weltrangliste, weiß ich was, Platz 60 oder sowas. Und alle sagten irgendwie, da müsst ihr hingehen, die Typen müsst ihr euch angucken, weil das wird das neue große Ding. Der hat dann auch super energetisch gespielt und krass draufgehauen, war aber noch sehr undiszipliniert und hat auch sein Match dann verloren. Aber die Kids haben da ja immer diese großen Tennisbälle. Und dann meinte ich zu meinem Sohn, ey, geh da mal hin und lass dir den mal unterschreiben. Ich glaube, das macht auf lange Sicht irgendwie Sinn. Und mein Sohn hat ein Autogramm auf dem Tennisball von Alcaraz.
Stark.
Ja. Und seitdem ist er auch Fan. Also es war natürlich, ey, ich habe den getroffen, da war der 16. Und er hat hier, glaube ich, wirklich mit 16 gespielt oder 17.
Ja, kann sein.
Und ich habe hier ein Autogramm. Und von dem Alcaraz, ja, den kannte damals keiner. Und es war wirklich so. Der war einer von vielen, man hatte den nicht wirklich auf dem Zettel. Aber trotzdem schon eine krasse Energie auf dem Platz und eine super Ausstrahlung. Aber ja, war halt ein Kind damals.
Ja, du hast jetzt selber eben deinen 12-jährigen Sohn erwähnt, da haben wir was gemeinsam, habe ich auch, beide spielen Tennis. Wie nimmst du Tennis wahr als Papa, als Zuschauer? Wie wirkt das auf dich, auch vielleicht im Vergleich zu anderen Sportarten?
Also Training finde ich super, ist auch das, dass Emil immer dabei geblieben ist. Das ist die einzige Sportart, die er so immer durchzieht, weil er total Lust drauf hat in einer kleinen Gruppe und find's cool und die TrainerInnen sind alle nett. Da ist das finde ich zum Beispiel im Training angenehmer als Fußball. Da ist oft im Training schon so der Ausleseprozess und der Druck super hoch. Und wer nicht zum Training kommt, der spielt auch nicht und überhaupt. Und da sind viele Eltern, habe ich das Gefühl, die denken, ihr Sohn in diesem Fall wird Profifußballer. Und das wird jetzt schon, wird die Saat gesät. Im Spiel finde ich, ist es für Kids beim Tennis einfach schon hart. Also mit 8, 9, 10, 12, da alleine zu stehen, das mit den ganzen Emotionen mit sich auszumachen, nicht mit jemandem sprechen zu können, das verlangt schon viel ab bei so einer Sportart.
Das prägt auf jeden Fall. Also das unterschreibe ich. Auch wenn dann vielleicht ein Gegner mal nicht ganz so fair ist.
Schwierig, ne?
Man steht da so am Rand und du denkst irgendwie auch, ja, lass ihn das mal alleine regeln. Das ist ja so die Grundvorgabe immer von allen, die im Tennis zu tun haben. Aber auf der anderen Seite liebt man natürlich sein Kind und will es auch beschützen. Und irgendwann ist für mich dann auch in der Vergangenheit, jetzt geht es langsam, aber auch mal eine Grenze erreicht gewesen, wo ich dann auch gesagt habe, so, also bis hierhin und nicht weiter, liebe Freunde, jetzt entspannt euch mal alle ein bisschen. Und so geht's halt nicht hier. Weil, ja, der Sohn dann zu Hause eben auch unglücklich ist und denkt, wo bin ich denn hier gelandet und ich habe keine Lust mehr, in Anführungsstrichen. Und so verliert der Sport manchmal dann auch Kinder, die ja eigentlich alle Sport treiben sollten. Und das sollte über allem stehen, meiner Meinung
nach. Ey, absolut. Es ist auch teilweise, mischen sich Eltern auch wirklich absurd ein und coachen da von der Seite oder sind wirklich auch noch so Tenniseltern, wie eigentlich aus der vergangenen Generation, üben wahnsinnigen Druck aus und sind dann hart zu ihren 8-Jährigen da, also ist immer schwierig anzusehen, finde ich. Aber ich meine, zum Beispiel, Chris ist ein gutes Beispiel, was Trainer angeht. Der hat mit 6 angefangen, Tennis zu spielen und seine Trainerin sagt ihm nach einem halben Jahr, ey, lass das mal. Also du hast wirklich kein Talent, das ist nichts. Dann hört der auf, fängt mit 10 wieder an und ist mit 15 deutscher Meister. Ne? Mhm. Also so spielt er mit Tommy Haas im Doppel, ist ja Rest is History so ungefähr. Mhm. Also, aber Wahnsinn, wie kann irgendwie eine Trainerin und ein Trainer einem 6-Jährigen sagen, also ich glaube, der Sport ist nichts für dich. Darum geht's doch gar nicht. Also es geht doch darum, dass die Spaß haben und sich bewegen.
Ja, absolut, absolut. Und ich kann dir sagen, ich habe ja nun wirklich auch viele, viele Trainer gesehen in meinem ganzen Leben, logischerweise. Und was wirklich zu kurz kommt, ist eben dieses Enjoy your game. Ich zitiere da unsere Freunde Felix Greve, Patrick Kühn. Und es gab mal einen Vortrag beim Trainerkongress in München, to make a long story short, von Thomas Behrendt, dem ehemaligen Profi. Der auch Top 100 gespielt hat, den hat man vielleicht in Deutschland nicht so auf dem Radar, hat aber immerhin auch irgendwie ein, zweimal Davis Cup gespielt und der stellt sich im Prinzip vors Auditorium, da waren 600 Tennistrainer, Johannes, und sagt durch die Blume, ey, es geht um Fun und ich habe Kunden auch und meine Aufgabe ist als Trainer, die bezahlen mich, es ist auch unter anderem meine Aufgabe, dass die halt Monster Spaß haben hier bei dem ganzen Kram. Und da kam dann irgendwie, ja, aber wie kannst du denn? Und die Vortechnik und wir haben doch gelernt beim Trainerschein, dass das so und so geschult werden muss. Und da habe ich auch gemerkt, so, Alter, ich weiß nicht, ob das typisch deutsch ist, ich weiß nicht, was die Leute reitet, aber irgendwie da zu verstehen auch ein Stück weit, so wie du und ich, wir beide sind ja auch indirekt Dienstleister, also Leute kaufen sich ein Ticket, gehen zu Revolverhead und wollen irgendwie Spaß haben und wollen nicht belehrt werden. So geht's mir ja auch mit meinen Kunden, dass ich da irgendwie die Aufgabe habe, dann Dienstleister zu sein. Und so hat ein Trainer meiner Meinung nach auch ein Stück weit die Aufgabe eben nicht zu sagen, okay, ich ziehe hier einfach knallhart mein Programm durch, sondern hey, willst du aus dem Korb heute Rückhand spielen oder willst du Aufschläge trainieren? Up to you, your call.
Ja, ich meine, es ist ja meistens auch mittlerweile so, dass es irgendwie so läuft im Tennis und wenn jemand wirklich wahnsinnig Ambitionen hat, gibt es ja alle möglichen Leistungsgruppen und Landesauswahl und pipapo. Aber das muss natürlich dann von den Kindern auch selber kommen. Und das dann auch zu unterscheiden, ob es von den Kindern kommt oder von den Eltern, stelle ich mir manchmal gar nicht so einfach vor als Trainer.
In der Tat, in der Tat. So, jetzt bist du da im Prinzip dann ein großer Sportfanatiker. Ich habe am Rande wahrgenommen, dass du irgendwie NFL, Football auch einigermaßen begeistert bist. Wir haben über Olympia gesprochen. Hast du einen absoluten Favoriten deines Herzens bei den Sportarten oder bist du da vollkommen entspannt aufgestellt und sagst, geht alles?
Ja, es geht schon alles, aber da ich in der Nähe von Bremen aufgewachsen bin, ist das schon Fußball und Werder Bremen. Also da bin ich sehr aktiv, bin im Stiftungsrat, arbeite mit dem Verein sehr eng, hab mir den Flutlichtmast vom Weserstadion ans Bein tätowieren lassen. Also da bin ich schon durchaus tief drin, aber ansonsten bin ich wirklich Sportfan, guck mir viel an. Olympia ist natürlich auch so ein Wettbewerb aus der Kindheit, an den man sich schon früh erinnert und die ganzen Sportarten und irgendwie guckt man von Kunstturnen bis Turmspringen alles und findet es spannend. Tennis sowieso natürlich, weil es eine gute Historie hat hier in Deutschland. Und NFL ist so ein bisschen dazugekommen vor 15 Jahren. Ich finde einfach das Entertainment und die Bühne, die da schaffen in den USA, das ist einfach nochmal so ein Next Level, dass ich spannend finde. Hatte das Glück, dass ich schon zweimal beim Super Bowl war und das toppt dann schon wirklich alles an Entertainment, was ich in meinem Leben gesehen habe.
Was hast du noch auf der Bucketlist? Du warst bei Olympia, du warst beim Super Bowl. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, da möchte ich unbedingt noch mal hin?
Ja, durchaus. Also Chris und ich haben überlegt, ob wir mal zu den US Open fliegen. Mhm. Ich glaube, das ist schon eine sehr besondere Atmosphäre. Ich hatte da wirklich das große Glück, dass ich einmal letztes Jahr bei den French Open war ich eingeladen. Und einen Tag hab da, warte mal, Medvedev gesehen. Und vor etlichen Jahren, so 6, 7 Jahren, das ist ganz skurril, war ich mal einen Tag bei Wimbledon und habe da Nadal auf dem Center Court gesehen. Und zwar kenne ich Michael Stich ganz gut. Hier in Hamburg, den habe ich irgendwann mal kennengelernt. Auch krass, natürlich Kindheitsidol. Und dann lernst du Michael Stich kennen, wahnsinnig netter Typ. Und der hat mit Voices for Children immer eine Charity-Veranstaltung in der Elbphilharmonie jedes Jahr. Und da hat er mich mal gefragt, dann habe ich dann mal gesungen und so. Und dann sind wir immer mal im Austausch. Und irgendwann schrieb ich mit ihm darüber, so das ist immer im November, und meinte, Grüße aus London, ich bin hier mit meiner Frau auf dem Konzert. Und dann sagt er, ja, ist ja auch gerade Wimbledon. Und dann meinte ich, ja, das ist ja toll, wollt ihr hin?
Aha.
Da war ich so, also mal ehrlich, natürlich, aber wie soll ich das machen? Und dann sagte er, naja, wenn du das Ding einmal gewonnen hast, dann hast du da lebenslang Gästeliste. Ich so, ach guck mal, so einfach ist es. Und ich meine, dann schrieb er 5 Minuten später, ja, sind 2 Tickets hinterlegt, geh einfach hin.
Da.
Und dann bin ich da irgendwie hinmarschiert und meinte so, ja, Guestlist und ja, keine Guestlist. Und ja, es ist auf Michael Stich. Oh, Michael Stich. Und dann haben die salutiert, mir den roten Teppich ausgerollt und Guest auf Michael Stich. Das ist natürlich für die so, jeglicher Gewinner hat da lebenslang, ist er auch quasi im Verein, darf da umsonst spielen. Ne? Also er macht das natürlich nie, aber wenn er in London wäre, könnte er hingehen und sagen, hi, ich würde jetzt mal auf den Platz gehen. Und die haben natürlich immer Gästeliste, was ja auch klar ist. Aber ja, er konnte es irgendwie weitergehen und dann gefühlt Stunde vorher saß ich im Hotel, hab einen Kaffee getrunken und dann waren wir auf dem Center Court und haben Nadal gesehen.
Aber Johannes, dann hast Wahnsinn. Du dir noch, du warst ja dann in der Members Area wahrscheinlich auch, dann hast du dir aber Krawatte und Jackett noch geholt oder sehe ich das falsch? Bist du da?
Wir waren nur auf dem Center Court und auf der Anlage, wir waren da nicht irgendwie Members Backstage oder sonst was.
Okay.
Wir waren relativ normal, saßen auf der Tribüne und die rings um uns rum saßen, sahen auch eher normal aus, ja.
Okay.
Ja. Aber Wahnsinn, klar. Die Anlage ist natürlich gerade zum Turnier absurd. Also ich weiß nicht, wie viele 100.000 die für die Blumendeko ausgeben und es ist ja wirklich wie aus dem Ei gepellt. Also noch nie sowas gesehen. French Open war auch toll und es sind wunderschöne Stadien und es ist geil da mitten in Paris. Aber Wimbledon, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen.
Ja, ne?
Ja.
Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. I love it auch. Also ja. Ich war jetzt 1, 2 Mal auch da und jetzt letztes Jahr noch mit meinem Kumpel Robin und ja, großartig. Es ist wirklich ein Schauspiel und ich kann keine Tickets besorgen. Ich werde dann, warum auch immer, weil ich diesen komischen Tennis-Podcast mache, dann von relativ vielen Leuten gefragt, ey, kannst du Wimbledon-Tickets besorgen?
Ja, klar.
Auch für den und den und den. Und ich so, nein.
Das größte Turnier der Welt. Also ja, ist ja gar kein Problem. Wie willst du haben? 15 Stück?
Genau. Es ist wirklich, und Boris Becker hat da auch drüber gesprochen, jetzt jüngst, weil er irgendwie ein neues Buch rausgebracht hat, es sei irgendwie unglaublich schwer, auch für ihn, Deswegen, also unendlich Leute können die da nicht reinschaufeln und auch Michael Stich ziemlich sicher nicht.
Nein,
Also
nein,
ist schon was
nein.
Besonderes, wenn
Nee, ich glaube, die
der
haben jeden Tag eben
so
dann so,
ein,
und er sagt,
zwei,
und ich bin ein, zwei, und er sagt, heute ist niemand über mich da. So, ich bin auch nicht in London, und dann bin ich so, okay, ich nehme sie.
ganz, ganz großartig. Ja, das führt mich fast schon zum Tennisabitur, aber bevor ich dazu komme, das ist jetzt der weitere Cliffhanger, möchte ich dir eine Sprachnachricht vorspielen. Und zwar von jemandem, den wir auch beide gemeinsam kennen, mein ehemaliger Vizekapitän, also von Chris wäre jetzt zu einfach gewesen.
Das stimmt,
Das ist
ja.
zu einfach auch, da habe ich gedacht, zu dem brauche ich gar nicht fragen. Hätte ich natürlich gerne
Mit dem habe ich
gefragt.
heute Morgen schon gesprochen.
Ja,
Mit dem
so,
spreche ich in
genau.
der Stunde nochmal.
Ja, so, das ist einfach, das ist zu einfach und wir wollen den Hörer auch nicht langweilen dann, ne? Immer
Okay,
Chris,
lass,
Johannes,
ich bin
Chris,
gespannt.
Johannes.
Aber von wem ist es?
Ja, hast du eine Idee?
Lars?
Nee.
Keine
Aber den habe
Ahnung.
ich gestern gesehen.
Okay.
Aber komm, ich hau
Na
mal einen
okay,
raus hier.
sag mal, El Capitano?
Ja, nicht der.
Oder Björn Jäkel?
Oh, hätte auch sein können.
Oder?
Nee.
Ich meine, wir haben viele gemeinsame
Ja.
Bekannten. Okay,
Hätte auch sein können.
Moritz oder Erik vielleicht noch.
Volltreffer. Aber hören wir
Okay,
mal genau
na
hin.
gut.
Hier ist Moritz. Ich hoffe, du hast ganz viel Spaß im Podcast mit Tom. Und ich hätte mal zwei Fragen an dich. Die erste wäre, wen hältst du eigentlich für den besseren Tennisspieler? Erik oder mich? Und die
Shit.
zweite Frage, was meinst du, wie viel müsstest du trainieren, um deinen Bandkollegen Chris zu schlagen?
Okay, das sind gute Fragen. Ist witzig,
Moritz
weil ich heute,
Schäfer.
ja, Moritz Schäfer, ich war heute Morgen da, weil das auch durchaus mein Büro ist, und habe die Sachen, die du vorbeigebracht hast, abgeholt und meinte so,
Ja.
Mo, ich muss jetzt los, ich bin gleich bei Tom im Podcast. Und er so, ja, okay, viel Spaß. Hat sich nichts anmerken lassen.
In der Finanzloge, das darf ich auch einmal sagen hier,
Ja.
von Erik und Moritz Schäfer, meinen ehemaligen Mannschaftskameraden vom HTHC, ja, die da ein Büro betreiben und du hast ja auch eine Verbindung zu den beiden.
Ja, aber okay, wer ist der bessere Tennisspieler von den beiden? Das, also Erik würde natürlich immer sagen, ja, ich. Also Erik würde, gegen viele würde er sagen, Erik hat mir auch mal gesagt, was, ich würde dich in jeder Sportart schlagen, hat er immer gesagt.
Das passt zu Erik.
Das passt zu Erik, ne? Jeder, der ihn kennt. Und was natürlich auch so was wie, und ich so, auch ein Golf, du spielst doch gar kein Golf. Ja, ist egal, würde ich trotzdem. Bei so einer
Klar.
technischen Gespiel, also wenn ich jetzt sagen würde, ich mache Stabhochsprung, ja,
Ja.
würde ich hinkriegen, probiere ich einmal, klappt. So.
Ja, klar.
Aber ja, im Tennis, ja, die haben ja früher in der Mannschaft gespielt und sowas, ne? Ich will es jetzt nicht sagen, aber wahrscheinlich hätte Erik einen Ticken die Nase vorn, oder? Was denkst du denn?
Also ich bin da bei Moritz.
Gut, gut.
Ganz klar, weil Erik legt irrationalerweise den zweiten Aufschlag auch mit 200 km/h, obwohl es 5, 6, 30 beide steht. Und da
Das ist,
kommt
das
dann
passt auch
auch
zu
mal ein
Erik.
Doppelfehler heraus, Johannes. Das
Ja,
kann ich
ja.
dir aus diversen Punktspielen berichten. Und ich will ihm nicht unterstellen, dass er einen Aal im Arm hat, aber du stehst da am Rand als Teamkamerad und denkst so, Dicker,
Alter.
wenn du ihn sicher reinwirfst, den
Ja,
zweiten Aufschlag,
ja.
dann ist gut. Aber er spielt dann Surf and Volley und unfassbares Risiko.
Naja, so wie sein ganzes Leben.
Oh,
Ach
genau.
Mann, Erik.
Genau. Also insofern halten wir aber fest, auch für Moritz, fürs Protokoll, du sagst
Ich
Erik.
möchte mich nochmal umentscheiden. Nee, ich glaube, Moritz gewinnt, weil er einfach der viel sympathischere Spieler ist. Ich glaube, Erik ist auf dem Platz ein richtiges Arschloch.
Aber die lächeln ja beide wunderschön.
Ja, das stimmt.
Die haben ja dieses unglaubliche
Ja, das
Grinsen
stimmt. Ja,
auf dem
Moritz hat
Gesicht, wo du.
schönere Zähne. So.
Ja. Okay, und
Na
zweite
gut.
Frage,
Ja, die zwei ist Quatsch.
4 Millionen Stunden,
Nee,
oder was
das
ist die
Problem ist,
Antwort?
dass Chris ja auch immer noch wahnsinnig viel trainiert und letztens ja wirklich Herren 45 in Hamburg mal wieder die Eins war und sowas.
Hm.
Das ist ja alles total absurd. Und ich glaube, das, was der erlebt hat in seiner Jugend mit Nick Bollettieri und sonst was Training und doppelt mit Tommy Haas und Kiwi, da könnte ich nicht mehr hinkommen in meinem Leben. Also nee, auch wenn ich jeden Tag jetzt trainieren würde, und auch spezifisch glaube ich nicht, dass 10 Jahre reichen würden wahrscheinlich. Außer er hört jetzt morgen auf, was zu machen, und wir treffen uns dann in 3 Jahren und dann spielt man direkt aus der Kalten irgendwie einen Satz gegeneinander, weiß ich nicht. Aber ich glaube, es ist ausgeschlossen.
Ich biete dir an, dich dann zu coachen, weil ich kenne seine Schwachstellen. Die verrate ich hier im Podcast aber nicht.
Nee.
Das wäre ehrenlos. Das wäre absolut ehrenlos,
Ja.
das jetzt hier so, Cora Publico, zu erwähnen. Okay. Aber Chris ist auch genau das Stichwort, lieber Johannes, weil das ist die Kategorie, die du gewählt hast für dein Tennisabitur hier im D60 Club.
Wusste ich gar nicht, ja, gut.
Erinnerst du dich an Wim Tölke, der große Preis? Da hatten
Ja,
die,
dunkel.
du bist 80er Baujahr, habe ich
Ja.
gegoogelt, ich 76er, also okay, der große Preis, alte TV-Unterhaltungsshow à la Wetten, dass. Da saßen die und haben immer so drei Umschläge wählen dürfen.
Ja,
Und
ja,
dann,
ja.
ja, irgendwie so. Gut, und du hast, gut, ich habe jetzt diesen Umschlag für dich gezogen.
Das ist in Ordnung.
Deine Kategorie lautet Christopher Hönickes Tenniskarriere, Schrägstrich, Schrägstrich. Wie gut kenne ich meine Bandkollegen? Wie sehr interessiere ich mich
Ja, gar
für
nicht, ne?
die? Also es geht
Okay.
auch um Empathie hier ein Stück
Ja,
weit.
absolut. Natürlich. Ja, klar.
Ja?
Okay, leg los.
Okay, you're ready. Der erste Verein von Christopher, wo ich mit ihm auch zusammengespielt habe,
Bei dem er war,
ja, bei dem er
das kann,
gespielt
ja,
hat.
das kann nur der NTSV Niendorf gewesen
Das ist
sein, ne?
big, das ist big, das ist
Absolut.
NTSV
Ja, das
Niendorf.
ist, weil das wahrscheinlich der einzige Tennisverein damals da war. So, ne?
Nein, die
NTSV.
Blumenau ist nicht weit entfernt.
Ja, aber zu weit für einen Sechsjährigen.
In der Tat, in der Tat.
Ja.
Ja, Punkt. So. Du hast eben schon ganz, ganz viele Dinge vorweggenommen. Deswegen, ich glaube, du
Ja.
wirst relativ gut abschneiden.
Gucken wir mal.
Aber, mein Lieber, du hast diese unsägliche Trainerin erwähnt, die gesagt hat, Chris, hör mal auf mit
Ja.
Tennis. Die habe ich schon wieder verdrängt, aber das hat er mir auch mal erzählt. Die habe ich auch nie kennengelernt. Wie hieß denn sein erster Trainer beim NTSV, der ihn jahrelang begleitet hat? Hast du ihn mal kennengelernt? Oder, also Christoph hat ihn bestimmt mal erwähnt. Er ist eine
Aber
Legende in Hamburg.
war es der mit Oberkörperverringung und so? Und das Knie ist ein Gelenk? War das der, der das gesagt hat? Da kenne ich nur die Geschichten, aber ich glaube, ich kenne den Namen nicht. Nee, das.
Bringung.
Oberkörperverringung, hat er
Ja, das
gesagt.
könnte
Und
ein Wort sein,
das
das er
Knie ist
benutzt
ein
hat.
Gelenk, wenn er nicht in die, ja, in die Knie gegangen ist. Wenn wir manchmal gespielt haben, hat er das immer gesagt. Ja, Johannes, das Knie ist ein Gelenk. Aber.
Also der erste Buchstabe G von Vor-
Warte,
und
warte, warte,
Nachnamen.
der heißt so, weil der heißt sowas wie Gaspardo oder Gispardo oder sowas irgendwie war das.
Gaston.
Gaston, ja,
Gaston.
Gaston, ja,
Also,
genau. Witzig,
liebe
ne?
Grüße. Mein absoluter Traumgast, nach dir natürlich, wäre Gaston Gesnenge hier im Podcast. Man kennt ihn in Hamburg, hat Chris eben auch unglaublich geprägt. Ja, Gaston Gesnenge. Ich frage dich in einem Jahr nochmal, ob du dich an den Namen erinnerst. Aber über den könnte man Bücher schreiben. Ganz, ganz groß. Und Christoph hat ganz viel mit ihm zusammen auch erlebt. Das weiß ich. So, jetzt kommt's. Das ist aber dann schon ganz einfach auch. Wie hieß die Academy in Florida, bei der Chris war?
Das muss ja Nick Bollettieri Academy oder hat die noch einen anderen Namen?
Zu einfach,
Nee,
zu
hieß so, ne?
einfach. Ja, zu einfach. Wer war der beste Deutsche seines Jahrgangs, Bezug nehmend auf die Weltranglistenplatzierung später bei den Herren? Also Christopher ist Jahrgang 78 und es
Genau.
gab einen anderen Deutschen,
Von
der
der
den.
Weltrangliste, das muss Tommy Haas sein, ne? Der ist ja
Ja,
78er
Mann.
Jahrgang. Und Kiwi ist, meine ich, aber auch 78er Jahrgang, aber.
77.
Okay, Mist. Ja gut, guck aber, Tommy Haas ist meine Antwort.
Tommy Haas ist die richtige Antwort.
Habe ich übrigens auch jetzt gerade wieder getroffen, Tommy Haas. Der war hier in Hamburg und
Aha.
war beim Damenturnier kurz da. Da saß er mit Dominic Thiem. Und Dominic ist irgendwie ein bisschen Revolverheld-Fan, kommt auch immer zu Konzerten und so. Und dann haben wir kurz gequatscht mit
Ja,
Dominic
die haben
Thiem.
Showkampf gespielt, oder nicht?
Genau, die haben Showkampf gespielt. Und was hat Chris erzählt? Chris war bei dem Showkampf, ich war danach beim Damenfinale. Haas hat Team, glaube ich, komplett vermöbelt so. Aber ja, Haas sah wirklich gut in Shape aus, muss man sagen.
Maschine.
Ist es,
Eine absolute
wirklich.
Maschine. Und
Ja,
dann
ja.
weißt du nämlich auch, was sein Highest Ranking in der Weltrangliste
Auf
war.
gar keinen Fall, aber ich tippe jetzt mal 8, 6, sowas. Oh, echt? 4, 3? 2? War
Er
der?
war Nummer
2.
zwei.
Okay,
Er
krass.
war Nummer zwei. So, und jetzt auch ganz einfach. Christophers Tennisvorbild ist auch schon gefallen, der
Ja, das
Name.
ist Agassi, glaube ich, immer gewesen. Den fand er super. Er hat sich die Jeans dann selber abgeschnitten und ausgefranst. Der
Das
kleine
macht er heute
Trottel aus
noch,
dem
das
Dorf.
weißt du, ne?
Dass er diese Jeans abschneidet.
Ja, er kauft sich so alte Wrangler-Jeans, schneidet sich ab und Radlerhosen drunter und dann trägt er das so.
Das habe ich noch nie gesehen.
Ja, muss mal
Chris?
gucken. Ja, muss mal gucken. Und dann zieht er los abends. Bei wem trainiert er jetzt? Das ist auch.
Das ist unglaublich einfach, weil er trainiert auf jeden Fall auch bei René Nicklisch, bei meinem Trainer.
Wahnsinn.
Aber er hat auch noch einen anderen, glaube ich.
Nee,
Den
nee, das,
nochmal.
ja,
Ja, bei René natürlich.
G,
Also.
bei G hat er hier und da mal gespielt auch.
Genau.
George von Massow, ein großartiger Typ, guter Trainer und ganz erfolgreicher Damentrainer auf der WTA-Tour auch.
Ja.
Ja, so, und jetzt kommt die, na, es ist keine Millionenfrage, aber die letzte Frage und das ist, ich sag mal, eine 125.000-Euro-Frage.
Ja, okay.
Welche Schlägermarke hat Chris gespielt, als er 12,
Also ich
also
könnte
wenn du
natürlich jetzt
das
meinen
weißt?
Telefonjoker anrufen, das wäre dann Chris. Aber ich glaube, Chris hat sein Leben lang mit Thorsten Nowak von Wilson zusammengearbeitet und spielt Wilson und aktuell spielt er den Wilson Clash, so wie ich auch.
Okay, und Günther Jauch würde jetzt sagen, Herr Strate, die Frage war, welchen Schläger spielt er denn mit 12?
Ja, aber ich
Also
weiß nicht,
1990.
ob er mit 12, ich könnte mir vorstellen, dass er
Also
da
Wilson
auch
ist
schon,
falsch.
Wilson ist falsch. Dann hat er sozusagen seine gesamte semi-professionelle Karriere, weil ich mit Thorsten und ihm letztens zusammensaß und die sagten, sie kennen sich schon seit 30 Jahren. Aber
Das wird so sein.
dann hat er wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob er so wie ich damals so einen Fischer gespielt hat oder sowas.
Alter,
Also
du
so,
bist irre.
ja.
Das ist richtig.
Dann hatten wir da schon mal drüber gesprochen. Der so, meiner war so dreieckig, sah richtig bescheuert aus, weißt
Fischer
du?
Vakuum.
Ja, war ganz komischer Schläger.
Ja, stark. Ja, guck mal. Tennisabitur, also normalerweise vergebe ich die Note 2. Johannes, ich würde fast eine 1 minus.
Oh, vielen Dank. Dann wäre es besser als mein reguläres Abitur vor Gott, oh Gott, 26 Jahren.
Wunderbar. Und wir haben ja eine Sache gemeinsam. Du bist ganz großer, ich bin kleiner Podcaster. Ihr habt mit der Band Revolverheld einen Podcast, habe ich gerade neu entdeckt. Du hast vorher aber auch mit anderen Männern einen Podcast zusammen gemacht. Machst du den immer noch?
Nee, bei Zuckerbrot und Kneipe, den habe ich mit Sebastian Ströbel, Bergretter und Freddy Radeke, Extra 3 zusammen gemacht. Das war so ein bisschen so ein Familien-Daddy-Podcast. Da sind wir gerade in der Pause, aber es gibt immer noch 99 Folgen, die überall zu finden sind. Da überlegen wir gerade, ob wir nächstes Jahr noch mal ein bisschen weitermachen. Und mit der Band machen wir gerade zum 20-jährigen Podcast und rollen so unsere ganze Geschichte auf, was echt ganz lustig ist, weil wir so ein bisschen in unserer Schulbandzeit anfangen, wo wir natürlich voneinander eigentlich auch noch gar nicht genau wussten, wie das eigentlich damals war. Und das erzählen wir uns dann im Podcast. Und so geht das immer weiter. Da sind jetzt auch schon 10, 12 Folgen draußen und jeden Freitag kommt eine neue.
Und du erfährst da Dinge, die du noch nicht wusstest teilweise.
Klar,
Ach
wie die
Quatsch.
teilweise in Bandfestivals gegeneinander angetreten sind. Omor, Gymnasium, die
Genau, dem
einen
Humor.
und so. Und Jakob irgendwie auf Aida Ehre und ich bin ja der einzige Nicht-Hamburger. Also
Ah,
ich
okay.
weiß, ich bin jetzt seit 20 Jahren hier und mein Sohn ist hier geboren, aber es zählt natürlich immer noch nicht. Man
Ja.
muss ja in zweiter oder dritter Generation. Aber ja, waren dann früher eher so gegeneinander als miteinander. Und dann gibt's ja auch noch romantische Verwicklungen mit gemeinsamen Freundinnen und so.
Elend.
Und ja, es ist wirklich, kannst du dir vorstellen, dass Jakob damit nichts zu tun hatte.
Dünnes Eis.
Dass die sich dann trotzdem zusammengefunden haben, irgendwie ist schon bemerkenswert.
Geil. Also, das ist der Podcast mit der Band Revolverheld, wo man Sex and Crime,
Volles
Drugs and
Programm.
Rock'n'Roll, das volle Programm aus der Teenagerzeit nochmal aufrollt. Unter anderem Gymnasium Umur, wo ich eben auch zur Schule gegangen bin. So, dann das neue Album 20.
Ja, das ist gerade rausgekommen. Wir haben zum 20-Jährigen eben nochmal viele alte Hits komplett neu arrangiert und in neuem Gewand aufgenommen. Die haben wirklich ganz oft mit dem Original gar nichts mehr zu tun. Klingt total anders und eigentlich erst wenn ich anfange zu singen, weiß man ungefähr, welcher Song das mal war. Das ist gerade rausgekommen, echt eine schöne Box mit einem gefühlt 400-seitigen Fotoalbum dabei. Da werde ich mal ganz sentimental, wenn ich da durchschaue und natürlich überall im Streaming und ja, deswegen, damit sind wir viel unterwegs und spielen damit jetzt im Winter auch noch eine größere Tour. Natürlich auch in Hamburg, hier in der Barclays Arena, aber von Leipzig bis Köln ist alles dabei.
Geil. Ich packe das auf jeden Fall in die Shownotes, wie man es so als
Cool.
moderner Podcaster macht
Absolut.
und wie sich das gehört. In 20 habe ich in der Tat reingehört. Da habt ihr vorher Ayurveda ein bisschen, ich will
Ja,
jetzt
du,
nicht
da
sagen,
war
ihr habt
alles
einen
dabei.
geraucht, aber ihr habt das ja neu
Auch.
arrangiert, wie man das wahrscheinlich heißt. Aber das ist so richtig komplett neu aufgesetzt.
Ja, total. Wir haben uns auch ein bisschen Hilfe geholt, haben den Matthias Grosch angerufen, der macht Sing mein Song. Vielleicht hast du das mal gesehen. Da arrangiert er die ganzen Songs eben immer neu und ein super erfahrener, guter Mann und unser Produzent Philipp Schwer noch dazu. Deswegen haben wir mit einem guten Team echt was Schönes geschaffen, finde ich.
Ich kann es nur jedem empfehlen. Ich war schon ein paar Mal da, nicht nur in Paris, sondern auch natürlich in der Alsterdorfer Sporthalle letztes Jahr. Ganz, ganz großartig. Da wird nochmal richtig schön gerockt. Und Unplugged fand ich auch ganz, ganz groß. Da habt ihr auch mal wahrscheinlich ein, zwei Lieder, die ihr Unplugged so reinzaubert bei jedem Konzert, oder?
Ja, auf der 20-Jahre-Tour ist natürlich irgendwie einmal alles dabei.
I love it. Johannes, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Famous Last Words. Habe ich irgendwas vergessen zu erwähnen? Irgendeine Frage?
Überhaupt gar nicht. Nee, alles sehr, sehr komplett. Vielen Dank. Ich freue mich. Das war mein erster Tennis-Podcast in meinem Leben.
Vielen Dank, lieber Johannes. Danke, alles Gute für euch und für dich. Ciao, ciao. You cannot be serious.
Hört die anderen spannenden Folgen von Doublette 76 mit Patrick Kühn, Klaus Hofses, Ricky Osterthun, Maike Babel, Carlo Trenhardt, Tore Meinecke, Udo Riglewski, Dr. Johannes Wimmer, Felix Hutt, Markus Zöcke, Tobi Kamke und vielen, vielen anderen. Und natürlich von Chris von Revolverheld, dem wir das tolle Intro zu verdanken haben. Viel Spaß beim Hören der alten Folgen.